Guten Morgen, herzlich willkommen im Gottesdienst der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Mülheim. Und ja, es ist auch heute wahr, wir können Geschichte schreiben durch Gebet. Wir führen heute ein neues Thema ein. Diesen Monat im Januar 2021 wollen wir uns so richtig intensiv mit dem Thema Gebet auseinandersetzen. Wir werden den ganzen Monat verschiedene Gebetsformen besprechen, üben, anwenden. Wir haben die Allianz Gebetswoche in diesem Monat. Auch die ACK Gebetswoche wird diesen Monat stattfinden. So wird das ein richtig schöner, intensiver Monat, in dem wir Gott so richtig in die Arme rennen können, so wie dieses Lied das gerade auch beschrieben hat. Heute machen wir das so, wir führen euch ein bisschen in das Thema ein. Wir werden auf verschiedene Gebetsformen eingehen, auf verschiedene Teilbereiche des Gebetes. Und zwar so, dass wir immer ganz kurze Inputs haben. Darauf folgt ein Lied, das mit der Thematik verbunden ist. Und in diesem Lied könnt ihr entweder einfach in den Lobpreis einsteigen oder aber ihr nutzt diese Zeit, um zu beten für das, was Gott angeregt hat in euch durch dieses Thema. So wird das heute ein bisschen anders wie normal. Es wird keine lange Predigt geben, es wird viele kleine kurze geben und es wird viel Zeit für Gebet bleiben. Ich bete zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass wir gut in das Jahr 2021 gekommen sind. Ich danke dir, dass du da bist, hier bei uns und zu Hause in den Wohnzimmern. Ich danke dir, dass du ein realer Gott bist, ein Gott, mit dem wir jederzeit reden dürfen, ein Gott, der wirklich lebt und mit dem wir Geschichte schreiben können. Ich danke dir, dass du auf Gebet hörst. Und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du auch in diesem Wort lebst und dass du es nicht leer zurückkommen lässt, wenn wir es aussenden. Und so lege ich dir alles das hin, was wir heute vorbereitet haben und bete darum, dass es Frucht bringt, dass es in Herzen fällt und dass es Leben bringt und uns neu erweckt und uns einfach ganz neu belebt für das Thema Gebet und Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen. Amen. Ich fange sofort an mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist Dank. Dank ist ein ganz wichtiger Anteil von Gebet. Und als ich mir über das Thema Gedanken machte, fiel mir der Psalm 18 dazu ein. Es ist ein Dankeslied von David. Und wir lesen dieses Lied auch in 2. Samuel. Und daher wissen wir, dass es das Lied war, das David gesungen hat, kurz bevor er gestorben ist. Es ist so ein Lied, das ein bisschen zusammenfasst, wie war mein Leben und wofür bin ich dankbar. Und in diesem Psalm geht er einfach darauf ein, wie Gott in so vielen schwierigen Stunden total mächtig bei ihm war, wie er auf Gebet gehört hat, wie er sein Leben in seiner Hand hatte und es am Ende, so beschreibt er es, einfach vollkommen war. Ich finde das total faszinierend, weil ich weiß, dass Davids Leben alles andere als vollkommen war. Er hatte ein sehr, sehr schwieriges Leben. Er war König. Da ist das sowieso Berufsrisiko, dass es schwierig ist. Aber auch in seinem privaten Umfeld hatte er eine wirklich große Dramatik. Er verlor eines seiner Kinder bereits im Babyalter. Es war vielleicht ein paar Tage alt. Er hatte eine Tochter, ihr Name war Tamar und sie wurde vergewaltigt von ihrem Bruder, auch sein Sohn. Ein anderer Sohn tötete diesen Sohn dafür und derselbe Sohn, Absalom, versuchte David von seinem Thron zu schmeißen und dann kriegen wir so ein ganz dramatisches Bild gezeichnet in dem Buch Samuel, wie David total gebrochen und weinend und barfuß den Ölberg hinauf flüchtete vor seinem eigenen Sohn. Dieser Sohn hat den Thron fast errungen und um die Schmach seines Vaters noch vollkommen zu machen, schlief er in aller Öffentlichkeit mit den Frauen seines Vaters und daraufhin wurde auch er umgebracht. Wenn das nicht Familiendramatik ist, was dann? Und am Ende dieses sehr dramatischen Lebens schildert David, wie Gott ihm durch all diese Dinge geholfen hat. Und ich werde euch diesen Psalm jetzt vorlesen, nicht komplett, aber so teilweise. Und möchte ich einfach so herausfordern, euch da mal so voll drauf einzulassen, was das für ein, ja, mit dem Hintergrund von dem Leben von David, was es bedeutet, einen solchen Psalm zu schreiben. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Als mir Angst war, da rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin mit Hagel und Blitzen. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und erfasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm trauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und so endete David sein Leben in tiefer Dankbarkeit gegenüber einem Gott, der ihm durchgeholfen hat durch jede Finsternis in seinem Leben. Wir hören jetzt ein Lied, das Privileg. Und wenn ihr das Lied hört, entweder singt ihr es einfach mit und dankt Gott dafür, dass es so ein Privileg ist, ihn in seinem Leben zu haben, oder ihr nehmt einfach die Zeit und dankt Gott für alles das, was er in eurem Leben getan hat.
Anbetung. Anbetung sah zur Zeit Jesu so aus. Sie schmissen sich auch nieder. So huldigte man Könige, so huldigte man Herrschern und das taten auch die Jünger. Ich will euch mitnehmen in eine Begebenheit. Da ist ein Boot auf einem See und es ist Sturm. Die Wellen gehen rauf und runter und in dem Boot sind die Jünger von Jesus und die haben furchtbare Angst. Und da ist Jesus oben auf dem Berg und er sieht seine Schüler, seine Freunde. Er geht den Berg runter, er geht auf dem Wasser, will helfen und sie sehen ihn und Petrus sagt, hey, darf ich dir entgegengehen? Und was sagt Jesus? Ja klar, komm. Und dann steigt Petrus aus dem Boot, das Wasser trägt ihn, er geht Jesus entgegen und plötzlich merkt er die Wellen, den Wind, er schaut nicht mehr Jesus an, er geht unter. Jesus ergreift seine Hand, zieht ihn raus und die beiden klettern ins Boot und dann plötzliche Stille. Kein Wind, keine Wellen, Stille. Und dann steht da in der Bibel, und die Jünger warfen sich anbetend nieder und sagten, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was ist da passiert? Was ist da in ihr Herz gekommen? Was hat Gott dort bewirkt? Wir haben gerade gesungen, mitgesungen, gebetet. Gott tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und Anbetung ist so ein Wunder. Anbetung ist Herzenssache. Denn Anbetung geht etwas weiter. Ich danke nicht dafür, dass ich etwas empfangen habe, sondern Anbetung ist die Herrlichkeit Jesu und die des Vaters sehen und sie zum Ausdruck bringen. Das macht jeder heute vielleicht anders. Manche werfen sich vielleicht wirklich vor dem allmächtigen Gott hin, manche erheben die Hände. Für manchen ist es eine innere Haltung. Für manchen ist es einfach das Leben. Wie ist es bei dir? Anbetung spiegelt meine Herzensbeziehung, die der allmächtige Gott zu mir hat und ich zu ihm. Wenn ich anbete, entdecke ich, dass mein Leben eine Lebensgeschichte, eine Liebesgeschichte, auch eine Lebensgeschichte, eine Liebesgeschichte mit Gott ist. Staunend bin ich einfach da. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Gott, den Vater, kennen, erfahren, erleben, staunend, auf seinem Schoß sitzen dürfen. Jesus, den Sohn, erkennen, erfahren, erleben, staunend, seine befreiende Liebe, unverdient. Den Heiligen Geist kennen, erfahren, erleben, bewegend, erleben die Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben fließt. Ist das nicht cool? Anbetung ist ein Gespräch zwischen Gott und mir, wo weniger mein Handeln wichtig ist, sondern vielmehr das Handeln Gottes an mir. Anbetung ist, dass ich mich in die Kraft Gottes stelle, mich seiner Gegenwart aussetze, da sein darf mit nichts als mir selbst und weiß, er ist da, er sieht mich, er ist unendlich groß, gut und er ist die, das allumgreifende Liebe. Er trägt mich, staunend. Lasst uns gemeinsam anbeten. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Ich möchte lesen aus Johannes 14, Vers 16. Wir lesen: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also ich darf jetzt über Fürbitte sprechen. Und was für mich hier deutlich wird, ist, dass wir mit unserem Herrn und Heiland, mit unserem Erlöser, unseren, jeder für euch, seinen persönlichen Fürbitter hat. Also wir reden hier von demjenigen, der sein Leben unser aller Wegen gegeben hat. Und als ob das nicht genug wäre, er sitzt zu Rechten unseres Vaters und betet und bittet unseretwegen. Also das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, also das ist etwas, was man mit menschlichem Verstand überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir dürfen es hinnehmen. Und in reine Dankbarkeit, Damara hat es vorhin gesagt, in reine Dankbarkeit verfallen und es einfach annehmen. Darüber hinaus gibt er uns in Lukas 13 ab Vers 6, was ich gleich lesen möchte, folgendes Gleichnis mit auf den Weg. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon 3 Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Also das ist auch ein Gleichnis. In Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, ich weiß nicht, kam das spontan? Es ist natürlich auch ein wenig hart, keine Frage, aber es ist auch ehrlich und direkt, so wie Jesus immer mit seinen Jüngern kommuniziert hat. Und das ist es. Und interessant ist auch, dass diesem Gleichnis etwas vorangeht, was mit Umkehr zu tun hat. Da spricht Jesus 2-mal von Umkehr. Und dann schließt sich dieses Gleichnis an. Wir finden ja mit dem Gärtner, und das ist ja jetzt wieder der Fürbitte-Aspekt, wir finden in dem Gärtner jemanden, der seinen Herrn bittet, noch Gnade walten zu lassen. Ja, er kümmert sich drum, er will noch schauen, ob die Pflanze in dem Fall nicht doch noch, wenn man sich darum bemüht, Früchte tragen könnte in Zukunft. Und er bittet darum, es in seine Hände zu geben und dass er sich kümmert. Fürbitte ist eine Herzensangelegenheit von uns Christen, sich für jemanden vor Gott einzustehen. Es ist geboren aus der Tatsache, dass wir erkennen, was um uns herum geschieht. Wir können leicht in diese menschliche Perspektive verfallen und auf Leute eindreschen und mit den Wölfen heulen. Aber was ist denn, wenn wir in unserem Kämmerlein alleine vor Gott in eine Haltung verfallen und sagen, Vater, ich nehme es wahr, was um mich herum geschieht, und ich lege es dir hin. Ich gebe es in deine Hände, ich gebe es ab, ich gebe es dir hinauf. Und ich möchte mit einem Zitat von Martin Luther diesen Block beenden, denn Martin Luther sagt, Fürbitte bedeutet jemandem einen Engel schicken oder senden. Und lasst dieses Zitat in eure Herzen eindringen und lasst uns in Fürbitte in diesen Zeiten verfallen.
Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist unsere Zuflucht. Gebet ist auch ein Zufluchtsort. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Ort, an dem du einfach sein kannst, an dem du dich bergen kannst. Viele Jahre habe ich Gebet so verstanden als eine mächtige Waffe, die man so in die Hand nimmt und mit der man sich durch das Leben schlägt. Ein Kampf, eine Disziplin und alles, das stimmt, das ist es. Gebet ist eine Waffe und wir können wundervolle Siege damit erringen, wir können Befreiung erfahren und das ist alles wahr und gut und wichtig. Aber genauso ist Gebet auch ein Ort der Ruhe. Ein Ort, wo du dich einfach fallen lassen kannst, wo es keine Erwartungen gibt, wo du nichts erreichen musst, wo du einfach nur an deinem Zufluchtsort hängst, mitten in Gott dich aufhältst, dich fallen lässt und das Ganze zu einer Grundhaltung in dir wird, dass du in Gott zu Hause bist und du nichts leisten musst. Das ist eine Form von Gebet, die ich finde, sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir betonen gerne so diese Fürbitte, ist super wichtig, super wichtig. Alles super wichtig, Dank, Anbetung, alles super wichtig, aber auch super wichtig, dass man sich mal zu Hause fallen lassen kann, dass man mal zur Ruhe kommt. Wir sind Menschen, wir brauchen auch Ruhe, wir brauchen einen Ort, wo wir offen und ehrlich sein dürfen. Kämpfen können wir nur so lange, bis uns die Kraft ausgeht. Geborgen sein können wir immer. Im folgenden Lied möchte ich euch auffordern, euch einfach fallen zu lassen, nichts zu tun, bei Gott zu Hause zu sein, ohne Erwartung und ohne Ziel.
Ja, interessant, dass du gerade von Stille gesprochen hast, Tamara, denn ich habe jetzt den Punkt Fasten und in Bezug auf Fasten kam mir direkt Matthäus 6 in den Sinn und da werden ja eindrucksvoll die drei Eckpunkte, die Jesus besonders wichtig erscheinen, im Hinblick auf das Christsein. Und da ist zum Beispiel einer der Punkte, beten, die stille Zeit mit dem Vater. Ja, da lesen wir ja in Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also einmal haben wir den Aspekt des Betens. Dann einmal den Aspekt des Gebens. Wenn du den Armen, den Bedürftigen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Und dann aus meiner Sicht den etwas unberücksichtigten Aspekt des Fastens. Und da scheint es ja so, dass Fasten, es ist immer so ein Thema, ist schwierig. Und dann ist ja die Frage auch, warum entsteht der Eindruck, dass Fasten etwas Schwieriges sein kann? Wenn man jetzt in ein Lexika schaut, Brockhaus oder was, irgendein Duden, Fasten, es ist die Abstinenz in der Regel von Lebensmitteln für einen gewissen vorgesehenen Zeitraum. Und diejenigen, die vielleicht Sport treiben oder sich bewusst ernähren, haben sich sicherlich mal mit dem Thema Fasten beschäftigt. Periodisches Fasten oder wie es auf Englisch heißt, Intermittent Fasting ist ja jetzt hier und da ein bisschen gegenwärtig und. Aber wir sehen das ja hier offensichtlich aus dem Mund unseres Erlösers. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ja, wenn Jesus etwas sagt, dann müssen ja die Alarmglocken in der Regel klingeln. Er schenkt dem Punkt Fasten eine besondere Aufmerksamkeit, wie den anderen zuvor genannten. Und was bedeutet das denn für uns als Christen? In Matthäus 9 wird Jesus mit der Frage konfrontiert von den Jüngern Johannes. Sag mal, wir Jünger von Johannes, wir fasten. Was ist denn mit deinen Jüngern hier los? Passiert da nichts? Dann sagt er ja interessanterweise, wie können sie denn fasten? Wie können die, und da benutzt er ja das schöne Bild, wie können die Hochzeitsgäste, die ja jetzt bei einer Hochzeit sind, fasten, wenn der Bräutigam noch da ist? Also die Feier ist im vollen Gang, jeder nimmt am Festmahl teil, wie können die denn dann fasten? Und dann sagt er ja, es kommt aber der Zeitpunkt, an dem der Bräutigam nicht mehr da sein wird, und dann ist der Zeitpunkt gekommen für die Jünger zu fasten. Und das ist etwas, wir sprechen hier von Sehnsucht. Tamara hat auch Bezug genommen auf das erste Lied, was wir gehört haben, History Maker. Wir reden hier von einer Sehnsucht eines Einzelnen, in die Arme des Vaters zu rennen. Man ist so überwältigt von der Liebe, des Vaters, man verfällt in Anbetung Und man möchte eigentlich, dieser innere Antrieb ist in einem vorhanden, beim Vater sein zu wollen. Nicht ihn nur einmal zu besuchen oder hier und da mal Hallo zu sagen und dann geht man wieder, sondern in seiner Gegenwart zu verweilen. Und nochmal, wieso sollte Fasten dann etwas sein? Wir verlassen uns nicht wie bei dem anderen Fasten, periodischen Fasten, auf uns selber, sondern durch diese Gnade, in der wir wandeln. Ja, man kann ja nicht selber sich, man kann das schon, periodisches Fasten, das erfordert dann Selbstdisziplin, aber hier verleiht das Fasten der Sehnsucht eines Kindes, eines Weisen, wenn man sogar möchte, was Sehnsucht nach seinem Vater hat, Ausdruck, und das vor diesem Kontext, so interpretiere ich Fasten, und das möchte ich nun mal diese Perspektive mit auf den Weg geben. Fasten ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Man wächst wie im Christsein in so vielen, man wächst hinein. Ja, es ist wie gesagt das Bedürfnis, Ausdruck des Bedürfnisses, beim Vater zu sein. Ja. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, ich danke dir für deine unfassbar große Liebe und Gnade, die uns ehemalige Waisen zu deinen Kindern macht, weil du, deinen eingeborenen Sohn, unseren König der Könige, den Messias, geopfert hast am Kreuz von Golgatha. Und darüber hinaus hast du uns mit deiner Gegenwart beschenkt, jeden einzelnen von uns mit dem Heiligen Geist. Vater, da können wir nichts anderes als in pure Dankbarkeit und Anbetung verfallen, was du uns dazu teilwerden lässt. Es ist unfassbar. Vater, danke auch für diese Zeiten, denn es steht auch geschrieben, dass wir dankbar sein sollen unter allen Umständen. Und Vater, auch natürlich können wir dir diese Herrlichkeit, deine Allmacht, auch in diesen Zeiten kann dir diese nicht genommen werden. Und wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, für die Nächstenliebe in unseren Herzen. Und ich bete, dass die Liebe jedes einzelne Herz ausfüllen möge. Vater, dass wir dir nichts, wie wir es gerade gehört haben in dem Lied, nichts vorenthalten, sondern wir uns dir ganz hingeben, dir und deiner Liebe, dir und deiner Gnade, Vater. Nichts heraus, mit nichts können wir uns rühmen, wir können uns nicht damit profilieren, irgendwas von uns selbst heraus geschaffen zu haben, sondern dank deiner Gnade, dir gebührt all die Ehre, dir gebührt der Dank. Und Vater, in diesem Moment gedenken wir auch unseren Geschwistern, die jetzt einsam sind, die sich einsam fühlen, die krank sind, die trauern. Vater, wir stehen hier und sprechen zu dir und beten, dass du dich in ihren Situationen verherrlichen mögest, im Namen Jesu Christi. Dass du sie trägst durch die Zeit, durch diese Zeit, der wir jetzt ausgesetzt sind, Zeiten der globalen Herausforderung. Und wir nehmen dich beim Wort, wir nehmen deinen Schutz, dein Geleit, deine Fürsorge dankbaren Herzens in Anspruch. Vater, sei du gepriesen und verherrlicht in all unserem Denken, in all unserem Tun, in allem, was wir sagen, wie wir uns mitteilen, selbst in unseren Träumen. Vater, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Gepriesen und verherrlicht seist du für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen. Eine gesegnete Woche in seiner Gegenwart euch allen.